Ich habe ja heute etwas mitgebracht. Kann ich mal das erste Bild einstellen, muss ich das machen? Jawohl. Protest, Staat und Bibel. Oh, was kommt jetzt? Denken vielleicht manche von uns oder von euch. Ich muss ehrlich gestehen, Jesus ist das Zentrum. Wer Jesus nicht kennt, wer Jesus nicht erfahren hat in seinem Leben, wer Jesus nicht sucht, wer Jesus keine Beziehung hat, für den sind viele Dinge einfach nicht nachvollziehbar. Und ich glaube, das ist das Zentrum, das ist das Wichtigste. Ohne Jesus ist alles sinnlos. Ohne seine Vergebung, ohne sein Heil in unserem Leben, ohne ihn kennenzulernen, sein Wort zu lieben, ist alles, macht alles keinen Sinn. Von vorne bis hinten, das ist mir absolut klar. Aber es gibt noch viel andere Dinge und wichtige Dinge im Wort Gottes, die wir auch, den ich persönlich auch nachgehe. Und so habe ich jetzt aufgrund diesen ganz kurzen Übergangszeiten bei euch, ich bin ja öfters hier, da wollte ich doch mal ein Thema wählen, das mich persönlich gerade in den letzten Tagen sehr bewegt hat und bewegt, nicht nur in Tagen, sondern schon seit Jahren eigentlich immer wieder. Das hängt zusammen, weil ich im Wächterrufgebet bin, wer das kennt, dann mache ich nachher noch mal ein bisschen Werbung dafür. Und da beten wir gezielt für Gesellschaft und Politik und Staat und das interessiert mich immer wieder. Und ihr habt es ja mitbekommen, gerade im Hinblick auf die Wiederkunft Jesu und was gegenwärtig auf unseren Straßen abgeht, ist irgendwie bei mir was zum Überlaufen gekommen. Das möchte ich mit euch teilen. Kennt alle die aktuelle Situation und auch, wie es momentan, was in den Medien thematisiert wird, die Proteste der Bevölkerung, irgendwas geht los und das wird auf den Kanzeln weitgehend, sagen wir mal, ausgespart. Man will sich ja als Christ nicht irgendwie gegen Politik oder gegen das Volk wenden. Man steht so irgendwie zwischendrin und dann ist man lieber ruhig, als wie, dass man da die Stimme erhebt. Man steht da zwischendrin. Also Proteste, Streiks, Aufstände. Unser Land wurde in weiten Teilen unlängst auch wieder lahmgelegt und in großen Städten, was heute wieder abgeht, das sieht man dann wieder am Montag in den Nachrichten, ist alles verstopft durch Straßen, Blockaden, durch Traktoren, Autobahnauffahrten sind blockiert und all die Dinge. Die Bahn streikt auch noch, seit ich nicht mehr dabei bin. Also ich bin ja Beamter, gell? Ich darf ja gar nicht streiken. Also von daher hat mir auch noch nie Spaß gemacht, irgendwie zu streiken. Ich war immer zufrieden. Und von daher. Aber das sind alles Dinge, die macht etwas, das macht etwas mit uns. Und ich kann mir das gerade vorstellen, da ist vieles los und die Gemeinde fragt auch und die Leute, was ist hier los? Sie fragen ihre Pastoren, die Schüler fragen ihre Lehrer, was ist hier los? Was geht hier ab? Was ist denn hier plötzlich los? Das war doch früher nicht so. Und das hat mich ganz speziell auch wieder auf die Bibel gebracht, zu studieren, was steht da drin? Was ist hier ab? Was geht hier vor sich? Die Sache ist nur die, die machen das einfach, die fragen ja gar nicht. Dürfen wir das auf die Straße gehen oder dürfen wir nicht? Sie gehen einfach, ob sie dürfen oder nicht. Und das bringt mich wieder zu einer Aussage, und das möchte ich mit euch durchmachen, die Situation in 1. Könige Kapitel 12. Ich weiß nicht, ob das jemand weiß, Kapitel 12. Ich sage nachher noch ein paar Sachen und ich möchte es einfach mal aufholen. 1. König Kapitel 12 von Vers 1 geht schon los. Da wurde ein neuer König, kam an die Macht, eine neue Regierung wurde gewählt. Der legendäre König Salomon ist gestorben und sein Sohn Rehabeam, kennt die Geschichte vielleicht, wird sein Nachfolger. Und wir erinnern uns, Salomon als König hatte Israel, unter dieser Zeit auch David schon, aber Salomon ganz besonders, ein goldenes Zeitalter. Ein goldenes Zeitalter schlechthin. Und eine sehr, sehr lange Zeit hatten sie Wohlstand. Wohlstand wie eigentlich noch gar nie damals. Salomon folgte ja seinem König David, seinem Vater David, und er regierte 40 Jahre. Und das Reich erlebte eine Ausdehnung wie noch nie. Größten Maßes. Und jeder hat gute Geschäfte gemacht. Jeder lebte unter seinem Feigenbaum, wie es so genannt wird. Unter seinem eigenen, er hatte ein Privateigentum, er hat Eigentumsrechte. Sie haben eine große Freiheit gehabt. Jeder konnte auf seine eigene Rechnung leben und es führte ein großes Zeitalter, ein goldartiges. Und der Reichtum zur Zeit Salomons war so groß, dass sie das Silber, quasi zum, über die Stadtmauern geworfen. Das Silber war nichts wert. Alles, was sie hatten, was sie rausgetrunken, was sie rausgesoffen hatten, muss man sagen, war Gold, war goldene Becher. Das war so unvorstellbar, was für ein Reichtum das Israel in jener Zeit hatte. Und jetzt muss man wissen, dass dieser Salomon im Alter vom Herrn natürlich nach und nach weggegangen ist. Er hat den Herrn verlassen. Die Götter seiner Frauen, denen hatte er gedient und immer mehr gedient und immer mehr gedient. Und das bis zum Ende war das dann eigentlich eine Katastrophe für das Volk. Die Sache wurde immer schlimmer. Und das ist immer so, wenn wir uns vom Herrn wegwenden, dann wendet er auch von uns weg. Sein Segen geht weg. Wenn wir uns dem Herrn zuwenden, dann kommt auch sein Segen. Und das war damals so, sie lebten auf hohem Fuß. Sie lebten reich, sie waren reich und sie waren überreich. Auch wir als Deutschland sind eigentlich ein reiches Land. Ein sehr reiches Land. Vielleicht noch. Und man hat jetzt gerade mal die CDU hat eine kleine Anfrage an die Regierung, an die Ampel gestellt. Sie sollten mal nachweisen, wie viel Gelder das wir als Deutsche eigentlich ins Ausland transferieren. Und das war eine erschreckend hohe Zahl. In sogenannte Entwicklungsprojekte in der ganzen Welt, sogar in China, in Japan, entwickelt man Gehsteige und solche Sachen. Ganz, ganz banale Dinge. Aber das sind 35 Milliarden Euro, unvorstellbare Zahl, was Deutschland gibt an Entwicklungsprojekte. Indien, Bangladesch, China, alle Länder. Das sind eigenartige Dinge. Okay, das ist ja gut. Aber das Geld muss ja irgendwo herkommen. Es muss ja irgendwo eingehen. Wenn wir aber das Segen wegbricht, wenn eine Wirtschaft einbricht, wenn das Steueraufkommen immer weniger wird, dann muss man die Steuern einfach erhöhen. Das ist eigentlich eine logische Konsequenz, um denselben Lebensstandard eigentlich zu halten. Und das hat Salomon gemacht. Er lebte nicht mehr aus dem Segen Gottes, sondern aus der hohen Steuerlast. Seine Pracht wurde letztlich von viel zu hoher Steuerlast bestritten und bezahlt. Und jetzt kommt eine neue Regierung. Und wenn eine neue Regierung kommt, dann erwartet man, ja, jetzt wird es besser. Jetzt wird es einfach besser. Das ist ja bei uns auch so. Wir haben viele Versprechungen und dann sagen wir, okay. Und man gibt dann auch gern einen Rat, einen Ratschlag der neuen Regierung. Und so kommen jetzt die Bürger Israels zum König und sagen zum König, zum neuen König, König, die Steuerlast, auch die Steuer, die Steuern, die Steuern, die Steuern. Und der König sagt, gut, ich denke mal drüber nach, kommt in 3 Tagen wieder. Und dann berät er sich mit den Alten, die schon sein Vater David beraten hatte und dieses goldene Zeitalter von Anfang an kannten. Und die wussten, was auch zu diesem goldenen Zeitalter führten. Und was sagten diese dem neuen König? Dann heißt, und sie redeten zu ihm und sagten, wenn du heute diesem Volk zum Knecht wirst und ihnen dienst und sie erhörst und gute und sanfte und milde, angenehme Worte zu ihnen redest, dann werden sie alle Tage deine Knechte sein. Sie werden deine Knechte sein. Also die alten Ratgeber, sie wussten, der Salomon hatte eine große Weisheit eingesetzt zum Wohl des Volkes, zum Wohl der Menschen. Er hatte Probleme gelöst, er hat nicht neue geschaffen. Er hat Straßen, Infrastrukturen, er hat Großes geleistet und Großes geschaffen, kluge Beschlüsse gefällt in seiner Weisheit, die er ja von Gott eine außergewöhnliche Weisheit bekam. Und er hat vor allen Dingen ein goldenes Zeitalter für Israel herbeigeführt. Und was war seine Haltung? Mit welcher Haltung? Es gibt eigentlich nur eine Haltung für einen Herrscher. Die rechte Haltung eines Mächtigen ist immer, ich bin der größte Diener meines Volkes. Das betrifft nicht nur Regierende, sondern dort steht im Kontext hier Mächtige, also solche, die vorstehen, die vorangehen, ob es Familie, Beruf, ob es in der Gemeinde ist. Ich bin der größte Diener meines Volkes. Und was sagt Jesus? Der Größte unter euch soll aller Diener sein. Wir kennen dieses Zitat von Jesus. Und als die Jünger fragten, wer ist der Größte unter uns, sagte Jesus, also ihr habt vollkommen den falschen Ansatz gewählt. Ja, die Frage muss nicht sein, wer ist der Größte, sondern wer ist der größte Problemlöser? Wer ist der größte Diener unter uns? Und wenn ich der Größte sein will, Muss ich der sein, der das Leben der Menschen manifestiert, verbessert, angenehmer macht, der sie ermutigt, der sich nicht dauernd kritisiert, sondern der sie mitnimmt und der sie dann in Ruhe lässt und sie arbeiten lässt. Und das haben wir oft bei uns nicht. Viel wird zu diesen gerade Bauerndemonstrationen, da geht es genau andersrum, da wird dann der Mistgabelmob stilisiert. Der richtige Ansatz für jede Regierung der Welt aus dem Blickwinkel Gottes, du dienst diesem Volk, den Leuten deines Landes. Du bist der Mensch im Land vorrangig nützlich. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig. Und nicht deinem eigenen Interesse, nicht deinem eigenen Geldbeutel und nicht abstrakten ideologischen Zielen, wie zum Beispiel der Klimarettung in 100 Jahren. Also, ja, okay. Nicht, dass wir unsere Natur nicht beschützen und bewahren müssen. Das ist eine große Herausforderung, natürlich. Wir müssen mit unseren Ressourcen sinnvoll umgehen, keine Frage. Das Alte Testament und das Neue Testament sagt Folgendes: Du sollst etwas tun für die Menschen. Du bist ein Diener des Menschen. Wenn du das nicht machst, sondern immer schwere Lasten auf sie legst, dann haben sie irgendwann keine Lust mehr. Dann haben sie keine Lust mehr. Dann fangen sie an zu streiken, Autobahnen zu blockieren, Großstädten lahmzulegen. Ja, solche Dinge. Und sie sind ja nicht die Bauern jetzt bei uns allein, sondern die ganze Wertschöpfungskette. Die Arbeiter, der Mittelstand, alle die stehen auf mittlerweile und so ist es auch. Es sind eigentlich die Leistungsträger unserer Gesellschaft. Und Rehabeam, er hat dann auch die Jungen angehört. Nicht nur die Älteren, sondern auch die Jungen. Diejenigen, die die ganze Zeit nur privilegiert waren, die immer genug Geld hatten, die eigentlich auch nie gehungert hatten und selbst oft ganz wenig gearbeitet haben. Ja, für alles war Geld in der Staatskasse, für jeden Aktivismus. Und sie sagten zum König: König, du bist doch jetzt ein neuer König. Und wenn du der König bist, dann kannst du doch sagen, was du willst. Da müssen doch die Leute springen. Zeige es ihnen, sag ihnen. Mein Vater war nur harmlos, im Gegensatz zu dem, was du jetzt vorhast. Ja, und Rehabeam, da war das. Er selbst hat ja, er wurde quasi auch mit dem goldenen Löffel geboren und entscheidet sich nicht für die alten Weisen, sondern für die jungen, Törichten. Nichts gegen junge Leute, gar nicht. Aber es gibt diese Törichten auch. Und sie hatten wenige Lebenserfahrungen. Und manche von diesen Menschen sitzen auch heute in Regierungsverantwortung. Das muss man deutlich sagen. Also sie hatten nicht mal eine Berufsausbildung. Viele. Also wie die in ihre Position kamen, ich habe das auch mal ein bisschen nachverfolgt, das ist da eigentlich abenteuerlich. Abenteuerlich. Reißsaal, Hörsaal, Plenarsaal. Das so gilt es für manche. Früher musstest du zuerst eine Leistung erbringen. Du musst überhaupt mal ernst genommen zu werden. Geschweige denn, um gewählt zu werden. Vorher wurde es gar nicht gewählt. Heute ist das total anders. Das könnte man jetzt thematisieren, das ist nicht unsere Aufgabe. Nicht allen jungen Leuten sind blöd, aber manche sind es. Wie Rehabeam. Ja, manche sind es einfach. Wie die Ratgeber von Rehabeam. Und er stellt sich dann hin und sagt: Wir erhöhen die Steuern. Wir sind ein reiches Land. Wir machen mehr, und er verurteilt es, die Bittsteller, die zu ihm kamen. Aus diesen Leuten kam keine Weisheit, per se, nicht bei allen Leuten, habe ich schon gesagt. Aber dennoch, und das Volk kam natürlich nach 3 Tagen wieder, sie waren sehr gehorsam, sie unterordneten sich, sie waren bereit, die Regeln einzuhalten, sie waren guten Willens, aber sie haben es nicht mehr gepackt. In der Bibel steht, Leute, in der Bibel steht es ganz klipp und klar. Und so war es früher auch von Gott einmal gedacht. Wisst ihr wie? Eine Steuerrate von 10%. Also der Zehnte. Und der Zehnte wurde eigentlich abgegeben und der ging voll an die Leviten. Ursprünglich, ganz am Anfang. Die Leviten waren, ich sag mal so, Bibellehrer und gleichzeitig auch Rechtsanwälte. So, sie hatten beide Stellungen. Das war der Zehnte. Und da gingen sie hin, so ungefähr wie heute Pastoren und Streitschlichter in einer Person, in einer Funktion sind, mitunter. Okay. Das war also keine schlechte Sache, zumal sie auch sehr kostengünstig war, muss man auch bedenken. 10%. Und Mose kam dann später und sagte, wir müssen noch alle 3 Jahre nochmal einen Zehnten erheben, um einfach so eine Art Sozialleistung für die Schwachen, für diejenigen, die kein Geld hatten, die niemand hatte, der sie unterstützte. Und das war, wenn man alle 3 Jahre, wäre das aufs Jahr 3% oder 3,33 genau. Also, 10 und diese 3,3, das sollte sein. Und das war so gedacht, für ein gewisses Sozialbudget, um einfach denen zu dienen. Und bei uns heute, wisst ihr, wie hoch das, dieses Sozialbudget ist? Über 50%. Hallo? Also, wir wenden in unserer Gesellschaft wahnsinnig für den sozialen Fonds auf. Und er ist über 50%. Das Volk wollte dann später unbedingt auch noch einen König. Und Gott sagte, wenn ihr aber einen König wollt, also es ist zwar nicht mein Wille, sondern ihr sollt aus dem Gesetz, aus dem Wort Gottes, sollt ihr regiert werden und nicht von den Launen eines Königs. Aber das Volk hatte gesagt, nein, wir wollen einen König. Okay, dann müsst ihr wissen, ein König wird nochmals 10% von euren Abgaben erheben. Das heißt, die Last wird immer größer. Okay, soweit so gut. Das Volk sagte, ja, wir machen das. Wisst ihr, was heutige Ökonomen und Wirtschaftswissenschaftler herausbekommen haben? Das finde ich sehr interessant. Und zwar das, dass man ein Volk, ein Staat, ein Volk, du kannst es drücken und fordern und machen und tun, was du willst, eigentlich nicht mehr als wie 23% rausbekommen kann. Das sind diese 10 und 10 und nochmal 3. Finde ich interessant. 23% an Steuerrate. Und wenn sie auch höher setzt wie 50 oder 60 und noch mehr. Die Leute versuchen irgendwo das Geld wegzuschieben, Staatsanleihen zu kaufen, irgendetwas zu tun. Du kommst zum Schluss nicht mehr wie 23% raus aus einer arbeitenden Bevölkerung. Das haben Wirtschaftswissenschaftler, heutige Staatsökonomen rausbekommen. Das finde ich interessant. Also was ist passiert mit diesem Rehabem? Er reagiert also hart auf das Volk. Er sagte, nein, wir werden das Ding noch erhöhen, wir werden es noch mehr belasten. Das Volk reagierte auch hart. Und das kommt dann zu Folgendem. Also der König kann immer sagen, wir tun das, wir machen das so. Er ist nur einer, aber die Bevölkerung sind natürlich viele. Und wer weiß, ob irgendwann mal die Polizei und alle noch zum König halten, ja, ob sie sich nicht solidarisieren. Das heißt, er verwarf den Rat der Alten und ging ein auf das, was die Jüngeren gesagt haben. Doch er verwarf den Rat der Alten, den sie ihm geraten hatten, steht hier. Und er folgte dem Rat der Jüngeren, die mit ihm groß geworden waren und die vor ihm standen. Das war das Ergebnis. Und als dann Israel sah, dass der König sie nicht hörte, gab das Volk ihm zum Antwort, was für ein Anteil haben wir mit dir, David? Wir haben kein Erbteil am Sohne Isais. Zu deinen Zelten Israels, nun sieh nach deinem Haus, David. Und Israel ging zu seinen Zelten. Und das war eine tragische Situation. Das Volk hat sich getrennt. Es entstand der Stamm Juda und Israel. Und das Gemeinsame war nicht mehr da. Die Torheit des Königs, der Regierung, fügte dem Staatswesen und dem Einzelnen einen großen Schaden zu. Ich meine, wir sind heute auf dem besten Weg, auch wieder in diese Richtung zu gehen, politisch, gesellschaftlich zu sehen, dass sich etwas spaltet, etwas trennt. Ja, manche hat es vielleicht schon knallhart erwischt, manche noch nicht. Und wenn spätestens die Dinge dir auf die Füße fallen, dann merkst du es auch. Aber das ist weitgehend nicht der Fall. Aber es soll im großen Stil auch nicht dahin kommen, Herr, sei uns gnädig, sage ich nur. Ich weiß nicht, wer Peter Hane kennt, der ist ja sehr umstritten. Ich finde ihn cool. Es ist ein Typ, ein Christ und ein ZDF-Moderator, der hat wirklich mal Katacheles geredet. Ich weiß nicht, wer seinen Vortrag kennt. Da unten ist der YouTube. Kann ich mal empfehlen. In der Schweiz hat er unlängst im September schon hat er ein Statement gegeben. Auch zu Gott und zu unserer Gesellschaft. Ich finde diesen Mann sehr mutig, nur so nebenbei. Wir gehen gesellschaftlich, das ist sicher in sehr turbulente Zeiten entgegen. Und wir müssen gut gerüstet sein im Geist, in dem Wort Gottes, in der Schrift, aber besonders auch durch Gebet, durch Gebet, durch Gebet. Wir müssen meines Erachtens für die Machthaber und für die Obrigkeit mehr als zuvor beten, einzutreten für unser Volk, für unser Land. Dass viele wieder aufwachen, dem Volk wieder zu dienen und nicht irgendwelchen abstrakten Ideologien, sondern dem Volk zu dienen. Und deshalb finde ich das sehr wichtig. Auch für die öffentliche Rechtsstaatlichkeit, für Gerechtigkeit, für eine Leistungsgerechtigkeit, nicht für eine Verteilungsgerechtigkeit. Wenn ich arbeite, wenn du arbeitest 8 Stunden am Tag und ich sitze zu Hause und dann komm ich und sage, ja, wir machen jetzt 50-50. Das stimmt eigentlich nicht. Das passt nicht. Das bringt Unruhe in unser Volk. Und das ist wichtig. So komme ich zu meinem nächsten Thema. Staat und Bibel nochmal. Wer kennt diese 4 Typen hier? Vielleicht einer. Mount Rush Home in Amerika. Also das sind große Männer. US-Präsidenten, George Washington, schon sehr lange her. Er hat die Unabhängigkeit erkämpft in Amerika. Jefferson hat die Unabhängigkeitserklärung verfasst und Roosevelt, das war dann ein späterer Präsident, der konnte sehr gut reden, der hat diese Unabhängigkeit auch unter das Volk gebracht. Und Abraham Lincoln, das war auch einer, das war, glaube ich, der 16. Roosevelt war der 26. Und das waren die ersten Präsidenten in Amerika, die haben Großes gemacht. Und der letzte hat ja diese Sklavenbefreiung durchgeführt. Und sie stehen repräsentativ für die Geburt, Expansion und auch für die Entwicklung und die Erhaltung in den USA. Waren damals Leute in den 30er Jahren. Es waren große Denker, denen wir hinsichtlich der Demokratie viel zu verdanken haben. Sie hat einen weltweiten Einfluss. Es ist klar, dass wenn jemand ein gewisses Machtmonopol hat, wird es immer ausgenutzt. Es tendiert zum Missbrauch. Und Macht muss dahingehend begrenzt sein. Und sonst können die da oben alles machen, was sie wollen. Sie muss begrenzt sein. Und diese 4 Denken hatten die sogenannte Gewaltenteilung eigentlich neu ins Leben gerufen, damals ursprünglich. Die Gewaltenteilung, also wie wir sie heute auch kennen, Legislative, Exekutive, Judikative, also diese 3 Gewalten, dass das verteilt ist, dass nicht einer Missbrauch betreibt. Ja, und das war sehr, sehr interessant. Sie haben dafür gesorgt, dass kein Teil der Regierung zu viel Macht bekommt und dass sie sich gegenseitig eigentlich kontrollieren. Die Regierung kann Befehle erlassen, aber dann kommt der Richter und sagt, Mann, das kannst du nicht tun. Da gibt es keine gesetzliche Grundlage. Und solche Dinge, das war sehr wichtig. Das war sehr wichtig. Und seit diese Denker gekommen sind, gibt es eigentlich auch Verfassungen für Länder. Eine Verfassung. Und da steht solche Dinge drin. Und sie gaben sie selbst. Und da haben, das ist etwas vielleicht 250 Jahre her, dass es solche Dinge gibt. Und das finde ich eine super Sache, dass sich auch, das waren die Amerikaner, eigentlich die 2 ersten sind ja Engländer gewesen, die haben das in ihrer langen Nachsinn und nachgedacht, damit das Volk eine Regierung wählen kann und diese Regierung auch wieder abtreten kann ohne Blutvergießen. Das war ja früher nicht normal. Immer wenn eine Regierung abgetreten ist, gab es Blutvergießen, hochgepusht. Und so gab es Wahlen und es gab eine geordnete Wiederkunft einer neuen Regierung. Und das finde ich gut. Und heute ist das Problem aus meiner Sicht nicht, dass wir freie Wähler haben, dass die Demokratie gefährdet war, sondern ich meine, diese Gewaltenteilung, dass das alles wieder in eine Hand fließt. Dass das Bundesverfassungsgericht ja so manipuliert wird und die Wahlen und die Medien. Und das ist eine große Gefahr, dass das alles unterwandert wird. Deshalb müssen wir beten für unsere Obrigkeit. Deshalb müssen wir einstehen für unsere Regierung. Das ist mir so klar geworden in den letzten Jahren. Da komme ich jetzt mal auf Römer 13. 1. Petrus gibt es ja auch noch Stellen. Und da sagt, jede Seele unterwerfe sich den Übergeordneten, also staatlichen ist es hier in Klammer, im Kontext sind aber die staatlichen Mächte, Denn es ist keine staatliche Macht, also Exousia, das heißt Autorität, Obrigkeit, Handlungsgewalt, außer von Gott. Und die bestehende Exousia, also in Politik und so weiter, Gemeinden und dergleichen, sind von Gott verordnet, sind von Gott bestimmt. Und da denken schon mal, okay, verdrehen die Augen. Ich sag mal, Ordnung ist besser als Unordnung. Und Anarchie ist nicht gut. Okay. Und wenn du wissen willst, wie das ist, wenn ein Land keine Regierung hat, dann empfehle ich dir mal, das Richterbuch zu lesen. Da herrschte Mord und Totschlag, Chaos und noch und nöcher. Und so will kein Mensch leben. Die Leute hatten Angst, sie trauten nicht mal die Haustür zu öffnen. Und dann schenkte Gott in seiner Barmherzigkeit wieder einen Richter. Gott biegt das Ding wieder zurecht und bringt einen Richter. Aber die Zeit war schrecklich. Und wenn eine Regierung oder ein Staat eine Schlagseite bekommt, okay, in eine Schieflage gerät, dann sind wir gefordert als Kinder Gottes. Und Gott greift auch ein. Gott greift auch ein. Und die Richterzeit zeigt es deutlich. Es zeigt auch deutlich, dass Gott ein Gott der Hoffnung und des Trostes ist. Staatliche Autorität ist von Gott eingesetzt. Das müssen wir einfach mal akzeptieren und so sehen. Und Gott will das auch so. Nicht, dass die staatliche Macht alles tun kann, was sie will. Denn Jesus sagt ja, mir ist alle Macht gegeben. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, sagt im Missionsbefehl Matthäus 28. Mir ist alle Macht gegeben. Er wird nie mit Sachen konfrontiert, die er nicht schon vorher wusste und weiß. Er wird nicht überrascht sein, oh, mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet, was jetzt hier geschieht. Nein, Gott weiß das und er hat einen Plan mit uns und er mutet uns manchmal zu, in Schwierigkeiten, in Härten zu kommen, in schweren Härten. Auch Jesus selbst war ja gefordert in Gethsemane. Wir wissen ja, wie er dort litt und gelitten hat. Und auch das kann uns passieren. Aber das Ziel ist immer nur, dass Menschen zu Jesus finden, dass Menschen seine Gnade erleben, dass Menschen ihm begegnen. Und deshalb ist es wichtig. Jesus geht es ja nicht um eine politische Dominanz, auch uns es nicht, sondern er will immer Herzen gewinnen. Und das dürfen wir nie vergessen. Denn wenn das Herz Jesus gehört, dann ist das Problem mit Autorität eigentlich erledigt. Dann können wir uns unterordnen. Dann gehen die Dinge fast wie von selbst. Wer das Herz eines Menschen gewinnt, gewinnt damit auch Gesellschaft und Staat. Und Christen agieren oft massenweise, ja, vielleicht nicht so gut. Sie reagieren auf alles Mögliche. Ja, und sie regen sich auf über das und das. Und ehrlich gesagt, ich auch. Ich reg mich auch manchmal bärmlich auf über manche Dinge. Aber wir wissen, das ist eigentlich nicht der Fokus Gottes. Und wir verkennen vollkommen die Macht in unserem Gebet für den Herrn. Wir verkennen das vollkommen. Deshalb sagt auch 1. Timotheus, und das möchte ich nochmal hingehen, ich mahne nun vor allen Dingen, vor wie vielen Dingen? Ah, da gibt es ganz viele Dinge. Er sagt vor allen Dingen, sagt er hier in diesem Wort, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagung getan werden für alle Menschen, für Könige, also solche, die in Hoheit sind, damit wir ein stilles, ruhiges Leben. Leben steht Bios. Das Bios meint das Natürliche, das irdische Leben, also das Leben eines einfachen Staatsbürgers führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Also wenn du ein stilles und ruhiges Leben haben möchtest, bete für die Regierung. Ich weiß, das tut dir. Also es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Aber nicht nur zu beten, Herr, tu, was sie jetzt vorhaben, sondern Herr, tu das, was du vorhast, dass sie deine Pläne erfüllen durch diese Leute. Das ist das Gebet. Aber wenn du heute jetzt auch nicht alles verstanden hast, aber eine Sache ist mir klar. Wenn du das mitnimmst, Gebet für die Regierung wird notorisch unterschätzt und politischer Aktivismus wird notorisch überschätzt, besonders unter Christen. Das ist meine Erfahrung und ich will mich da nicht rausnehmen. Ich denke auch, das ist wichtig zu beten, das ist wichtig zu beten. Aber wenn er sagt, vor allen Dingen, ich wiederhole es nochmal, Gebet für die Regierung wird notorisch unterschätzt. Politischer Aktivismus wird notorisch überschätzt. Auch ich habe schon bei Demos mitgemacht, aber das waren jetzt keine Demos, da ging es einfach um Christenverfolgung und dergleichen. Bedenke, Gott benutzt Regierung tatsächlich. Er salbt Leute für Positionen der Regierung. Denken wir doch mal an Josef. Josef, er kennt die Geschichte. Er hatte einen Traum. Pharao, er wusste ihn nicht einzuordnen. Und plötzlich sieht er diesen Young Leader, Josef, ruft ihn hervor, weil er von ihm gehört hat. Und sein Vorschlag hat ihn fasziniert und sagte, wir brauchen diesen Mann. Und Josef hat damals eine untergehende Nation, Welt gerettet. Mit seiner klugen Entscheidung damals in Ägypten durch Pharao. Er hat ihn gerettet. Großartig, lest die Geschichte in 1. Mose 37 bis zum Ende des Buches. Und ja, Josef hatte für meinen Geschmack sogar zu viel gedient. Okay. Er hat zum Schluss alle Äcker und Felder wieder Pharao zugeschustert, sodass wieder einer alle Macht hatte. Er hat aber nicht nur Ägypten gerettet, sondern das ganze Umland, alle Länder und seine eigene Verwandtschaft mit hinzu. Ja. Zum Schluss war es wieder so, dass einer der Größte war nicht so ideal, meine ich, aber dennoch, das hat alles dieser Josef zugeführt. Die Aufgaben des Staates, nochmal zu kommen, sind eigentlich nur zwei Dinge. Ich habe sie hier hingeschrieben. Sicherheit nach außen, durch ein Militär, sage ich mal, und Sicherheit nach innen durch eine funktionierende Polizei. Das sind die Hauptaufgaben des Staates und einer Regierung. Und sie hat nicht die Aufgabe, Mikromanagement oder irgendwelche Transformationen anzuleiern oder sowas. Da hat sie keine Salbung. Und wenn sie das versucht, dann scheitert das immer wieder. Ja, der Staat hat bestimmte Aufgaben, der Bürger hat auch bestimmte Aufgaben. Und wir sind froh und dankbar, dass wir eine Polizei haben. Und dass wir auch ein Militär haben. Also wir beten für die Regierung. Erstens für Frieden, bürgerlichen Frieden. Dass wir keine Randale auf den Straßen haben. Dass wir abends noch ins Bett gehen können und morgens wieder aufstehen können. Und unseren Frieden finden, dass die Berufenen an der Macht und die in der Verantwortung kommen, solche, die Gott berufen hat, und dass die Regierung dient und solche Typen nicht ansieht, die ihre Macht lieben, die ihr Profil lieben, die sich selbst lieben, ja, und dass sie sich wieder verinnerlichen, dass sie Diener der Bürger sind, Diener des Volkes. Richard von Weizsäcker, weiß nicht, ob den jemand noch kennt, das war mal ein Bundespräsident, ich glaube, in den Jahren 80 bis 90, 94. Der hatte mal einen wunderbaren Satz gesagt in seinem Alter. Ich wurde stets in mein Amt gerufen. Er wurde immer gerufen. Das ist eine Dienerhaltung, wenn du gerufen wirst. Das ist eine Demutshaltung. Wir beten, dass solche Leute, solche Männer und Frauen wieder in unsere politische Verantwortung kommen. Und den Menschen nicht schwere Lasten aufladen, keine Bürokratien, die sie erdrücken, sondern echte Probleme lösen. Wir haben ja seit 1914 fünf Regierungsformen, fünfmal die Regierungsform geändert. Und man musste immer wieder neu anfangen. Wer weiß, ob wir in den nächsten Zeiten wieder sowas auf uns zukommt. Ich weiß es nicht. Und wenn alles untergeht, wisst ihr, wer dann immer noch steht? Wir stehen als Kinder Gottes. Wir stehen hier dran. Wir sind die Menschen Gottes, die dann noch vertrauenswürdig ist, weil wir ein festes Fundament haben in Jesus, unserem Herrn. Aber wenn alles scheint unterzugehen, wir stehen und wir segnen sie. Seht mal die DDR, als das System gescheitert hat. Wer stand dann plötzlich auf? Die Pfarrer, die Pastoren. Sie machten sich fast zu politischen Sprechern und sie waren unterwegs. Ich rede jetzt nicht von der Amtskirche. Ich rede von der Gemeinde Jesus, von diesen Vertrauensleuten, die eine Beziehung zu Jesus haben, die Jesus kennen, die wissen, Jesus hat gesagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Ich bin der Herr. Ich stärke, ich segne dich. Und Jesus greift ein. Er regiert, er herrscht. Und wenn wir auf diesem Felsen stehen, dann haben wir eine wunderbare Zukunft. wunderbare Zukunft. Und das stärkt mich. Eine gute Regierung ist ein Segen. Eine gute Regierung ist ein Segen für das ganze Volk. Und eine gute Regierung schafft diese Rahmenbedingungen für ein goldenes Zeitalter. Ja, es ist natürlich auch auf Bild auf das tausendjährige Reich. Und Juda und Israel, sie wohnten in Sicherheit. Das war die Zeit Salomons. Das ist auch ein Bild auf etwas Großartiges. Vielleicht auch ein Bild auf das tausendjährige Reich. Und die Macht und die Herrschaft, sie muss natürlich von Gott legitimiert sein. Das ist der Rest von 13, da gehe ich jetzt nur noch sprunghaft durch, weil ich möchte einfach nur kurze Dinge noch sagen. Die Macht muss Gutes tun, um von Gott legitimiert zu sein. Sonst ist sie fehl am Platz. Jesus hat sich nicht groß in politische Dinge eingemischt, eigentlich gar nicht. Nur zum Schluss zu den Pharisäern. Die Pharisäer und die Sadduzäer, er hat sie vielleicht tödlich beleidigt. Und sie hatten nur noch ein Ziel, ihn umzubringen und ans Kreuz zu schlagen. Auch das war der Wille Gottes. Also willst du von der staatlichen Macht dich nicht fürchten, so tue einfach Gutes. Und du wirst von ihr Lob haben, steht hier. Und da kommt auch dieser Begriff dreimal vor. Gottesdienerin, Gottesdiener, Gottesdiener. Regierung ist Gottesdiener. Gott delegiert den Vollzug seiner Rache an die Justiz, an die Regierung, an die Polizei, sagt er in diesem Schriftwort. Mein ist die Rache. So viel ziehen hat der Diener geschaffen. Und sie dienen Gott. Das heißt nicht, dass eine Regierung tun und lassen kann, was sie will. Wenn sie von dir verlangt, wie damals, dass man die Neugeborenen in den Nil wirft, dann müssen wir sagen, stopp, das tun wir nicht. Aber wenn Politiker sich nicht verantwortungsbewusst verhalten, wir aber als Kinder Gottes, wir tun es. Also wir sind die letzte Verteidigungslinie im Chaos. Wir sind die, die zwischen Leuten und dem Chaos stehen. Wenn alles, sagen wir mal, den Bach runtergeht. Und Gott schenkt uns dann immer wieder Menschen, die etwas aufrichten, die etwas herrichten, die wieder vertrauensvoll sind. So komme ich einfach zu meinem letzten Bild. Ich möchte nochmal einfach dir dieses sagen. Gebet für die Regierung wird eigentlich notorisch unterschätzt oder unterbelichtet, vernachlässigt. Politischer Aktivismus wird überschätzt, überbetont. Das sehen wir in unserer Gesellschaft, aber in unserer Gemeinde gilt zu beten. Und ich wünschte mir, dass wir besonders in diesem Jahr verstärkt für unsere Regierung, für Verantwortlichkeiten, für Männer und Frauen, die Verantwortung übernommen haben, in unserem Land zu beten. Ich weiß nicht, ob er den Wächterrufgebet kennt. Das ist dieses Schreiben, das solltet ihr mal hier auslegen. Erscheint jede Woche. Da ist einfach auch Information drin. Ich finde das sagenhaft, was die machen. Es gibt schon seit 2000 wurde das Wächterrufgebet installiert. Und ich bin seither dran. Ich habe seit 2000 jeden Wächterbrief Papierform zu Hause liegen, weil ich darüber immer nachsinne und immer wieder bete. Und das ist eine wunderbare, gute Sache für unser Volk, für unser Land und für das Reich Gottes. Vielleicht kannst du das Lied noch, ist es vielleicht wenig kurz, kannst du das Lied laufen lassen. Es ist ein Lied, hat mich, vielleicht kennt es auch, für jede Hand und Stimme von Miroslav Kropak, einen jungen Mann, der, vielleicht kennt ihr die Lieder, sehr bekannt geworden ist. Und das Lied könnten wir für kurz noch anhören, dann können wir uns, während dieses Lied läuft, wenn du es rauskriegst, können wir noch kurz reflektieren, was Gott uns heute einfach sagen möchte. Mein Eindruck. Ja. Kann ich auch die YouTube dazu bringen, also das Bild. Vater, wir danken dir für deine Güte und deine Treue. Du hast uns hier gepflanzt. Für uns geht es wunderbar, Herr. Herr, du hast alles Gutes getan, aber wir sehen, Herr, ohne dich und ohne deines Wort und ohne deine Willen, Herr, geht ein Volk zugrunde. Wir sehen das in der Geschichte, wir sehen das immer wieder. Aber wir möchten, dass noch viele zu dir finden. Wir beten für eine Regierung, die in Weisheit auch mit diesen Herausforderungen umgeht. Wir beten, dass du die Berufenen setzt und sendest, damit dein Wille geschieht für unser Volk, für unser Land, für unsere Gemeinden, für unsere Städte, für unseren Kommunen, für alles, Herr. Und wir sind dir dankbar, dass du Menschen berufest und schätzt. Und jetzt gerade diese Proteste und diese Dinge in unseren Medien. Wir möchten da uns nicht beirren lassen, sondern wir schauen auf dich und wir danken dir, dass du deine Gemeinde hier gepflanzt hast und dass sie Macht hat und Kraft und Stärke durch ihr Gebet, Dinge zu bewegen, die wir, Herr, anders nicht bewegen können, weil du und dir alle Macht zuteil ist und gehört und bleiben wird, bis du wiederkommst. Wir rühmen deine Gnade für diesen Tag in Jesu Namen. Amen.